SWR 2 Wissen.
Das Nordlicht ward gesehen von der Irischen See und der Nord- und Ostsee bis zur Tiber und zur Straße von Gibraltar. In Süd- und Nordengland, in ganz Frankreich, in der Pyrenäenhalbinsel, in Italien, in der Schweiz und in ganz Deutschland, Holland und Belgien, ja in Nordamerika, vom Polareise bis Galveston in Texas am Golf von Mexiko und auf einem sehr großen Teil der Atlantischen See war es sichtbar, und zwar allenthalben in großer Pracht.
Zwischen dem 28. August und dem 4. September 1859 brach das Telegraphensystem in Europa, Nordamerika und Australien teilweise zusammen. Einfache Botschaften brauchten mitunter Stunden, um in einer halbwegs verständlichen Form beim Empfänger anzukommen. Mancherorts sprühten die Drähte Funken oder es wurden gar Mitarbeiter durch Stromschläge verletzt. Die Tageszeitungen waren damals zur Übermittlung von Nachrichten auf Telegraphen angewiesen und viele berichteten über die Geschehnisse. Zur gleichen Zeit erhellten Polarlichter von bisher ungekannter Intensität den Nachthimmel. Der Schriftsteller Knut Jungbohn Clement beschrieb sie als das große Nordlicht.
Doch was nützt uns alle Schönheit der prächtigen Nordaurora, wenn sie so die Telegraphen stört und stundenlang den Lauf der politischen und merkantilischen Depeschen hemmet? Die schöne Aurora des Nordens wird noch gefürchtet und verwünscht werden.
Wenn wir wirklich ein so extremes Weltraumwetterereignis hätten wie das Carrington-Ereignis, ich glaube nicht, dass irgendjemand im Augenblick genau weiß, was passieren würde.
Weltraumwetter. Wenn Sonnenstürme die Erde treffen. Ein Feature von Anke Wilde.
Ich würde sagen, wir sind tatsächlich sehr verletzbar. Vor allem, weil wir immer mehr von weltraumbasierten Systemen abhängig sind.
Juha-Pekka Luntama leitet bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA das Weltraumwetterprogramm.
So we need a space systems, satellites, the transmissions from the satellites daily.
Wir brauchen diese Satelliten tagtäglich. Die werden benötigt für die Navigation, für die Kommunikation, für die Wettervorhersage. Und all diese Systeme sind anfällig für Weltraumwettereinflüsse. Und dann kann in extremen Fällen das Weltraumwetter am Boden Schäden verursachen, vor allem bei den Energienetzen. Dabei kann es erhebliche Blackouts in der Stromversorgung verursachen.
Und dann in diesen Situationen kann das Spacewetter substanzielle Blackouts in the power system.
Am Morgen des 1. September 1859 machte der britische Astronom Richard Christopher Carrington eine seltsame Entdeckung. Er beobachtete die Sonne und fertigte gerade Skizzen von den Sonnenflecken an, die zu diesem Zeitpunkt erstaunliche Ausmaße angenommen hatten.
Ich hatte Diagramme von den Gruppen und den freistehenden Sonnenflecken angefertigt, als im Bereich der nördlichen Gruppe an zwei Stellen ein intensives, helles, weißes Licht ausbrach.
Carrington vermutete zunächst, dass seine Beobachtungsinstrumente beschädigt waren und das Sonnenlicht direkt durchließen. Schnell fand er heraus, seine Instrumente funktionierten bestens. Er war Zeuge eines großen Ausbruchs auf der Sonne geworden.
Als ich sah, dass dieser Ausbruch sehr schnell vor sich ging, und weil ich von der Überraschung einigermaßen verwirrt war, notierte ich schnell die Zeit vom Chronometer und rannte los, um jemanden herbeizurufen, der mit mir dieses Spektakel bezeugen könnte. Bei meiner Rückkehr nach 60 Sekunden musste ich jedoch gedemütigt feststellen, dass es sich schon stark verändert und abgeschwächt hatte. Sehr kurze Zeit später schon war die letzte Spur verschwunden, und obwohl ich für beinahe eine Stunde eine strenge Wache hielt, trat diese Erscheinung nicht wieder auf.
Am Abend desselben Tages traf die Materiewolke, die bei diesem Ausstoß freigesetzt worden war, auf der Erde ein. Sie verursachte den heftigsten geomagnetischen Sturm, der seit Beginn der wissenschaftlichen Aufzeichnungen in den 1840er Jahren registriert wurde. Die damaligen Ereignisse sind in der Sonnenforschung heute als Carrington-Event bekannt. Die Sonne setzt permanent Strahlung und Materie frei. Die elektrisch geladenen Partikel, die als Sonnenwind ins All geschleudert werden, bestehen aus Wasserstoffatomen, Elektronen und etwas Helium. Je nach Sonnenaktivität weht dieser Wind mit Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Sekunde. Man spricht dabei auch vom Weltraumwetter. Und wie beim Wetter auf der Erde, kann dieser Wind zu einem Sturm ausarten. Solche Sonnenstürme entstehen dann, wenn besonders viel Materie ausgestoßen wird. Ein Anzeichen, dass das bevorsteht, können die sogenannten Sonnenflecken sein. Sie sind kühler und strahlen deutlich weniger Licht aus als der Rest der Sonnenoberfläche. Daher sind sie als dunkle Flecken sichtbar. Hier verhindern starke Magnetfelder, dass heiße Materie aus dem Sonneninneren an die Oberfläche steigt. Wenn es dann zwischen zwei Magnetfeldern einen Kurzschluss gibt, kommt es zu heftigen Eruptionen. Die angestaute Energie wird als Strahlung freigesetzt und Masse wird ausgeworfen.
Ja, das Erste, was man bei einem Sonnensturm in der Regel beobachtet, ist ein kurzer Lichtblitz auf der Sonne, der so etwa Minuten bis zu einer Stunde anhält. Und der ist im Allgemeinen auch verbunden mit dem Ausbruch von Materie, die in den Weltraum mit Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Kilometer pro Sekunde, manchmal auch sogar noch schneller, bewegen. Und das dauert dann mindestens 12, 14 Stunden, bis so ein Materieausbruch die Erde erreicht.
Dr. Volker Bodmer ist Astrophysiker an der Universität Göttingen und hat bereits an mehreren Raumfahrtmissionen zur Sonnenbeobachtung mitgewirkt.
Bei dem Carrington-Sturm ist es so gewesen, dass gleich an mehreren Tagen hintereinander so ein koronaler Materieausstoß ausgesendet wurde und die Erde auch von zweien getroffen wurde. Was wir wissen, ist, dass der zweite Sturm vermutlich aufgrund der Ausbreitung des ersten sozusagen im Windschatten laufen kann. Und dann kommt er einfach mit höherer Geschwindigkeit an und ist dann auch in der Lage, nochmal stärkere Störungen zu machen.
Carrington war damals offenbar Zeuge des zweiten Ausbruchs auf der Sonne geworden. Die Materiewolke, die dabei ausgestoßen wurde, kollidierte mit voller Wucht mit dem Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld ist unser äußerster Schutzschild gegen die energiegeladenen Teilchen des Sonnenwinds. Sie prallen nicht ungebremst auf die Erde, sondern werden entlang der Feldlinien des Erdmagnetfeldes zu den beiden magnetischen Polen abgelenkt. Diese Pole befinden sich in der Nähe der geografischen Pole, im Norden Kanadas und vor der antarktischen Küste. Dort können die geladenen Teilchen dann in die Atmosphäre eindringen. Dabei regen sie Sauerstoff- und Stickstoffatome zum Leuchten an und es entstehen Polarlichter. Das passiert schon bei relativ geringem Sonnenwind. Bei einem Sonnensturm hingegen sind die Wechselwirkungen zwischen der Materiewolke und dem Erdmagnetfeld deutlich heftiger. Die Materiewolke bekommt nämlich von der Sonnenregion, aus der sie herausgeschleudert wird, ihr eigenes Magnetfeld mit auf den Weg. Bei einem extremen Ausbruch ist dieses Magnetfeld stärker.
Der Sonnensturm, der nimmt also dieses Magnetfeld mit. Das heißt, wir haben elektrisch geladene Teilchen plus Magnetfeld, sprechen dann als Wissenschaftler von einem magnetisierten Plasma. Und das erzeugt gegenüber jedem Objekt jetzt im Weltraum ein elektrisches Feld und kann Ströme induzieren. Und dazu muss es gegenüber dem Erdmagnetfeld eine entgegengesetzte Richtung besitzen. Je stärker das von der Sonne ausgeschleuderte Magnetfeld entgegengesetzt oder wenn es exakt ganz entgegengesetzt dem Erdmagnetfeld auftrifft und dann wiederum eine hohe Feldstärke besitzt, dann werden die Ströme induziert und damit Polarlichter erzeugen Ströme am Boden. Wenn es aber die gleiche Richtung besitzt, dann wird kein Kurzschluss erzeugt und dann passiert erstmal gar nichts.
Die Magnetpole sind die Einfallstore für die geladenen Sonnenpartikel. Sie verursachen zusätzliche Ströme in der Ionosphäre, und es kommt zum geomagnetischen Sturm. Das heißt, das Erdmagnetfeld ändert sich zunächst an den Magnetpolen. Und diese Änderungen pflanzen sich in polfernere Gebiete fort. Die Änderungen des Erdmagnetfelds wiederum verursachen in elektrischen Leitern zusätzliche Ströme, sogenannte geomagnetisch induzierte Ströme. Dafür ist unser Netz nicht gemacht. Lange Hochspannungsleitungen sind besonders anfällig. So können Transformatoren abgeschaltet werden oder gar durchbrennen. Und das führt zum Blackout. Im Jahr 1859, zum Zeitpunkt des Carrington-Events, steckte die Elektrotechnik noch in den Kinderschuhen. Es gab keine Hochspannungsleitungen und kein GPS. Heute ist unser Alltag kaum vorstellbar ohne das Wechselspiel von Elektronen und elektromagnetischen Wellen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde von einem extremen Sonnensturm getroffen wird, gering. Von der Sonne aus gesehen ist die Erde ungefähr so groß wie eine Erbse in 100 Meter Entfernung für uns. Aber für Sonnenforscher wie Volker Bodmer ist es eine statistische Gewissheit, dass ein Supersturm der Carrington-Klasse unseren Planeten erneut treffen wird. Immerhin, die zusätzliche Strahlung kann für uns Menschen nur im Flugzeug oder im Raumschiff schädlich werden, weil die Atmosphäre uns gegen sie schützt. Unser Alltag würde aber im Vergleich zu damals deutlich stärker beeinflusst.
Also die Auswirkungen des Carrington-Sturms müssten deutlich extrem stärker ausfallen, weil zur damaligen Zeit die Systeme ja noch nicht so miteinander vernetzt und auch nicht satellitenbasiert existiert haben. Das heißt, mit der Höhertechnologisierung macht man sich natürlich auch anfälliger. Und das würde dann für uns schon dramatische Konsequenzen haben. Also es gibt Studien, die sprechen von vielen Hunderten von Milliarden Euro, die die Effekte nach sich ziehen würden.
Das Space Weather can cause substantial blackouts in the power system.
Das Weltraumwetter kann erhebliche Blackouts in der Stromversorgung verursachen.
So geschehen im März 1989. Ein starker Sonnensturm sorgte für Polarlichter, die immerhin bis nach Texas zu sehen waren. Viele dachten angesichts der unbekannten Leuchterscheinungen am Himmel, dass irgendwo ein Großbrand wütete. Andere befürchteten, dass nun der Dritte Weltkrieg ausgebrochen sei. In der kanadischen Provinz Quebec verursachte dieses heftige Weltraumwetterereignis einen landesweiten Stromausfall. 9 Stunden lang mussten 6 Millionen Menschen bei empfindlichen Minusgraden ohne Elektrizität und oft auch ohne Wärmeversorgung ausharren. Schuld daran war ein geomagnetischer Sturm, der, so wie beim Carrington-Event, beim Aufprall des Sonnensturms auf das Erdmagnetfeld ausgelöst wurde. Die langen Überlandleitungen wirkten wie Antennen für die Ströme aus dem All.
If we have long conducting structures like power grids.
Wenn man lange elektrische Leitungen hat, wie Hochspannungsleitungen, dann erzeugt die Fluktuation der Ströme im Weltall eine Stromänderung in den Hochspannungsleitungen. Und die sind für diese Art Fluktuation nicht gemacht. Der eindringende Strom ändert das Verhalten der Hochspannungsleitung und der Transformatoren. Und das verursacht den potenziellen Schaden.
Einen weiteren Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, lieferten die sogenannten Halloween-Stürme, die Ende Oktober 2003 die Erde trafen. Sonnenforscher Volker Bodmer hat eine lange Liste, welche Schäden sie anrichteten.
Ja, da haben wir erstmal die über 60 Flugzeuge, die da nicht fliegen, weil einfach der Funkverkehr gestört ist. Und dieser Funkverkehr ist vorgeschrieben. Wir haben 8 Stunden Ausfall des europäischen Flugradars gehabt. Wir haben längerfristige Kommunikationsausfälle gehabt oder Störungen mit Satelliten. Wir haben Einfluss auf den Fehler von GPS-System und eine Strahlungsbelastung für die Astronauten.
Denn bei einem Ausbruch auf der Sonne wird viel Strahlung freigesetzt. Genau wie Licht trifft diese nach einem Ausbruch binnen 8 Minuten auf die Erde. Dabei stört sie die obere Atmosphäre, vor allem die Ionosphäre. Und die spielt beim Funkverkehr wie auch beim Radar eine entscheidende Rolle, denn sie reflektiert die Signale zurück zum Erdboden. Auch die Satellitenkommunikation wird gestört, denn die Signale ändern sich beim Durchgang durch die Ionosphäre.
Dann haben wir am Boden induzierte Ströme, sodass wir einen Stromausfall im schwedischen Netz beobachtet haben. Der war aber nur kurzfristig, weil die Technologie der Transformatoren anders ist als die in Südafrika, bei denen 13 Transformatoren beschädigt wurden. Und diese Beschädigungen sind langanhaltend und irreparabel.
Volker Bodmer geht davon aus, dass der Carrington-Sturm etwa 3-mal so stark war wie die Halloween-Stürme. Damit können die Schäden und Ausfälle aus dem Jahr 2003 also nur bedingt aufzeigen, welche Schäden ein solarer Supersturm anrichten kann, wenn er sich in unserem hochtechnologisierten Zeitalter wiederholt. Besonders gefährlich wäre eine Beeinträchtigung des GPS. Seit das Navigationssystem im Jahr 2000 für den zivilen Gebrauch freigegeben wurde, ist seine wirtschaftliche Bedeutung immens gestiegen. Es lotst Privatpersonen und Lieferanten sicher zu ihrem Ziel. Aber es liefert beispielsweise auch die Zeitstempel für Transaktionen am Finanzmarkt. Flugzeuge und Schiffe verwenden GPS zur Verortung und für kritische Manöver. Und sogar im Bergbau und in der Landwirtschaft setzt man auf Maschinen, die mit Hilfe von GPS-Daten weitestgehend autonom den Boden bearbeiten.
When the characteristics of the ionosphere are temporarily disturbed by these solar events,
wenn die Eigenschaften der Ionosphäre zeitweise durch Sonnenereignisse gestört werden, dann funktioniert die Funkkommunikation nicht. Das heißt, dass die Verbindung zum Navigationssatelliten gestört ist. Der GPS-Empfänger erhält dann entweder gar kein Signal, sodass er sich zeitweise nicht mehr verorten kann, oder das Signal ist so verzerrt, dass er seinen Ort falsch berechnet.
Juha Pekka Lundhammer von der ESA.
Was machen wir, wenn das GPS ausfällt? Ich glaube, den Leuten muss das einfach bewusst sein, dass sie in den nächsten Tagen nicht auf GPS rechnen können.
Matthias Gruß ist stellvertretender Chef des Melde- und Lagezentrums beim Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Seine Behörde hat sich mit möglichen Weltraumwetterszenarien auseinandergesetzt.
Was wir beim Sonnensturm gesehen haben, ist, dass der Sonnensturm für uns in der Schweiz eigentlich ein Stromausfallszenario Plus ist. Und im Bereich Stromausfall, da sind wir gut vorbereitet. Und das Plus, das ist eigentlich die zusätzlichen Ausfälle zum Beispiel vom GPS-System. Und das könnte zu einem relativ großen Problem führen, wenn Sie denken, wie in der heutigen Zeit produziert wird, wie geliefert wird. Man spricht auch vom rollenden Lagerhaus und Just-in-Time. Und wenn Sie über eine längere Zeit immer wieder GPS-Ausfälle haben, kann das dazu führen, dass vielleicht die Gestelle am dritten, vierten Tag im Supermarkt sich langsam leeren, weil die Lieferanten nicht nachkommen mit der Auslieferung.
Nicht nur Flugzeugpiloten und die Navigatoren von Schiffen müssten auf alternative Methoden umschwenken. Ein größerer Sonnensturm mit Stromausfällen und einem Ausfall des GPS würde wahrscheinlich die globale Wirtschaft kalt erwischen. Denn die Lieferketten sind inzwischen international genau getaktet. Man verlässt sich darauf und spart wo immer möglich an Lagerkosten. Wenn nun in einem Land die Stahlindustrie ihre Arbeit unterbrechen müsste, weil nach einem Sonnensturm der Strom wegbleibt, würde dies die globale Lieferkette empfindlich stören. Eine Studie der Universität Sydney aus dem Jahr 2014 hat untersucht, welche Folgen der Sonnensturm, der 1989 die kanadische Provinz Quebec erschütterte, heute hätte. Die Forscher rechnen darin mit wirtschaftlichen Schäden von bis zu 3,4 Billionen US-Dollar, je nachdem, welche Region der Welt durch den Aufprall der Materiewolke besonders getroffen würde. Ähnlich hoch war laut Internationalem Währungsfonds der Abschreibungsbedarf der Banken nach der Finanzkrise von 2008. Untersucht wurden die Folgen, die der Sonnensturm von 1989 vermutlich heute hätte. Bei einem Carrington-ähnlichen Ereignis wäre ein noch viel höherer wirtschaftlicher Schaden zu erwarten. Von offizieller Seite wird das Weltraumwetter darum immer ernster genommen. Mehrere Staaten haben Weltraumwetterstrategien verabschiedet. Beispielsweise Großbritannien und die USA. In Deutschland ist das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr für Weltraumwetterwarnungen zuständig und beliefert damit unter anderem die Behörden des Katastrophenschutzes. Auch in Schwellenländern wie China, Indien, Südafrika und Brasilien befasst man sich mehr und mehr mit dem Weltraumwetter.
Wir sind da gerade erst am Anfang. Wir haben Leute in verschiedenen Sektoren, die sich der Gefahren bewusst sind.
Clésio Marcos Ginardin leitet das brasilianische Weltraumwetterprogramm EMBRES. Er und seine Kollegen arbeiten in den einschlägigen internationalen Forschungsverbünden mit, tragen die verfügbaren Forschungsergebnisse zusammen und leisten Aufklärungsarbeit, um Politik und Wirtschaft in ihrem Land für das Thema zu sensibilisieren.
For instance, aviation. They are very, very aware of
that. Zum Beispiel bei der Luftfahrt ist man sich dessen sehr bewusst. Jeden zweiten Monat kommen die hierher, um zu sehen, was wir hier machen. Wir haben einige Leute aus dem Energiesektor, die hin und wieder zu unseren Meetings kommen und die versuchen, die neuen Erkenntnisse auch in ihrem Bereich anzuwenden. Aber das sind nur einige von ihnen und wir müssen sie häufiger kontaktieren. Und die Leute aus der Landwirtschaft, die mit Precision Farming Systemen arbeiten, die sind sich der Gefahren überhaupt nicht bewusst. Genauso der Bergbaubereich. Wir sind einmal von einem Unternehmer besucht worden, der Systeme für den Bergbau herstellt. Diese riesigen Fahrzeuge, die nach Kohle, Gold und Kupfer graben. Diese Trucks werden auf Langstrecken mit Hilfe von GPS gesteuert und auf Kurzstrecken mit Hilfe von Laser. Wenn das GPS-Signal nicht genau ist, dann fahren die plötzlich einen anderen Weg. Und so einen Truck zu verlieren, ist nicht billig. Also auch dort wird man sich erst allmählich der Gefahren bewusst. Die wissen von der Sonne bisher nur, dass sie existiert. Verstehen Sie?
So they are just getting aware. Very, very beginning, just getting aware. They are just knowing the sun exists. See?
Besonders wichtig sind also Weltraumwetterfrühwarnsysteme. Die US-amerikanische Wetterorganisation NOAA betreibt ein solches schon seit einigen Jahren. Die Daten stammen von wissenschaftlichen Weltraummissionen der NASA und ESA. Entsprechend der Informationspolitik dieser Behörden sind sie frei zugänglich und werden weltweit genutzt. Aber diese Weltraumwettervorhersage muss dringend verstetigt werden, findet Volker Bodmer von der Uni Göttingen.
Es fehlt eigentlich für das Weltraumwetter, um das professionell zu machen, alles. Also wir haben die Wissenschaftssatelliten. Das sind keine Weltraumwettersatelliten, die sind nicht dafür konzipiert worden. Wir haben nur die Daten genutzt für diese Zwecke und basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen uns über die letzten 30 Jahre so weiterentwickelt, dass wir tatsächlich von der Vorhersage des Weltraumwetters sprechen können. Diese wissenschaftlichen Daten oder Missionen sind auch über ihr geplantes Lebensalter schon drüber hinaus und zum Glück funktionieren sie noch.
Die wichtigsten Sonden zur Beobachtung von Weltraumwetterereignissen umkreisen einen Punkt zwischen Erde und Sonne, an dem sich die Gravitationskräfte beider Himmelskörper ausgleichen. Dieser sogenannte Lagrange-Punkt L1 befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Von dort aus senden die Satelliten in Echtzeit ihre Beobachtungsdaten zur Erde. Wenn sie auf der Sonne einen extremen Ausstoß von Materie aufzeichnen, muss die Informationskette am Boden sehr schnell in Gang kommen. Denn die Strahlung, die zusammen mit der Materie freigesetzt wird, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und kommt innerhalb weniger Minuten auf der Erde an. Dort wird sie in erster Linie die Satellitenkommunikation wie GPS und den Funkverkehr stören.
Was wir bei einem Carrington-ähnlichen Ereignis erwarten? Wir werden zuerst einen Funkausfall von etwa 30 Minuten bis einer Stunde haben. Also müssen alle Piloten kontaktiert werden, dass in etwa 10 Minuten das Funksignal still sein wird. Also keine Panik. Wenn Sie dann dem Flugplan vertrauen, wenn Sie einfach weitermachen wie gehabt, wird nichts passieren.
Bei einem extremen Ausbruch auf der Sonne dauert es dann noch mindestens 12 bis 14 Stunden, bis die Materie auf der Erde ankommt. Ob dann weitere Gefahren drohen, hängt von der Ausrichtung des Magnetfelds ab, das der Sonnensturm mit sich führt. Das kann aber erst gemessen werden, wenn die Materiewolke die Beobachtungssatelliten trifft, die 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind. Erst mit diesen Daten können die Weltraumwetterexperten klar sagen, ob der nahende Sonnensturm den Hochtechnologien wirklich gefährlich werden kann. Aber dann sind es wieder nur noch wenige Minuten, bis die Materiewolke selbst auf die Erde kracht. Dieses kleine Zeitfenster bedeutet, dass eigentlich alle potenziell Gefährdeten auf einen extremen Sonnensturm vorbereitet sein sollten, auch wenn er noch so selten ist.
Von Seiten der Europäischen Raumfahrtbehörde können wir nur Informationen über das Weltraumwetterereignis selbst liefern. Aber die Analyse über die Anfälligkeit der Energiesysteme muss durch die Betreiber erfolgen. Sie allein verfügen über die nötigen Informationen.
In der Luftfahrt gibt es verschiedene Reservesysteme, falls ein wichtiges System einmal nicht funktioniert. Von Ausfällen von Flügen und Verzögerungen abgesehen, gab es bisher zum Glück keine größeren Schäden durch Sonnenstürme. Die Betreiber von Höchstspannungsnetzen in den polnahen Gebieten wiederum haben mittlerweile Technologien entwickelt, wie sie sich vor geomagnetisch induzierten Strömen weitestgehend schützen können. Auch in Deutschland haben die vier Netzbetreiber untersuchen lassen, inwiefern eine Gefährdung vorliegt. Diese sei sehr gering. So zumindest die Einschätzung des Netzbetreibers 50 Hertz. Satellitenbetreiber wissen ebenfalls um die Gefahren durch Weltraumwetter und achten auf ein robustes Design. Aber auch das hat immer seine Grenzen. Und nicht zuletzt gilt, je höher der Schutz, umso höher die Kosten. Katastrophenschützer und Versicherungsunternehmen beklagen außerdem, dass die Menschen heute kaum mehr ein Katastrophenbewusstsein hätten. So wie in der Wirtschaft die Lagerräume immer kleiner werden, genauso denken nur wenige Menschen daran, immer ein paar Vorräte im Haus zu haben, um beispielsweise für einen längeren Stromausfall gewappnet zu sein. Stefan Lübbert vom gemeinsamen Melde- und Lagezentrum beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Also die Bürger selber müssen natürlich ein gewisses Bewusstsein an den Tag legen, dass sie nicht alles vom Staat oder vom Land erhalten können im Falle einer Katastrophe. Und man sollte schon für sich selber zu Hause ebenfalls eine Risikoanalyse machen, nach dem Motto, auf was muss ich mich vorbereiten, dass ich zum Beispiel für einen herzkranken Verwandten einen kleinen Vorrat an Medikamenten habe und nicht just in time die Medikamenten mir hole. Aber so müsste es dann natürlich auch in anderen Bereichen gehen, dass man, sagen wir mal, Trinkwasser zu Hause hat, ein Radio mit Batteriebetrieb, so dass man auch erstmal, wenn der Strom ausfällt, dann Informationen erhalten kann.